Da ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Ihr Quartierradio. Liebe Hörerinnen und Hörer, recht herzlich willkommen zu unserer Donnerstagabendsendung vom 21. Juni. Redaktion und Moderation Lis Menel, Technik wird von Peter Detsch betreut. Unsere heutige Sendung zum Sommeranfang war vor mehr als 3 Monaten geplant, nämlich für den 8. März. Aber eine technische Panne bei der PTT hat uns damals einen Strich durch die Rechnung, besser gesagt durch die Sendung gemacht. Wegen umgeschalteter Leitungen ist also am Donnerstag unsere Sendung überhaupt nicht über den Äther gekommen. Das Thema von dieser Sendung war eigentlich speziell für den 8. März zugeschnitten und heisst «Gedanken zum Tag der Frau». Gehören Sie heute also als Erstausstrahlung Gedanken von 4 Riesbächlerinnen zum Tag der Frau. Und zwischen ihnen berichte ich Ihnen, wer den Tag der Frau initiiert hat. Soweit also unser Hauptprogramm für heute. Vorher haben wir aber noch Nachrichten für Sie parat, die ich Ihnen nach unserem Nachrichtensignet vorlesen möchte.
Radio Riesbach mit Quartiernachrichten, zusammengestellt vom Stefan Schmid.
Ich lese Ihnen ein Bulletin vom Donnerstag, am 21. Juni. Als Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Kanalisation im Seefeld werden in dem Moment an der Dufourstrasse Arbeiten am Deckbelag vorgenommen. Am nächsten Samstag muss man jetzt die Dufourstrasse vom 7. Uhr am Morgen bis etwa zum Abend am 7. Uhr für den Verkehr sperren. In der nächsten Woche bringt man dann den Deckbelag auf dem Trottoir an. Sollte das Wetter schlecht sein, so müssen die Arbeiten um 1 Woche verschoben werden. Die Gemeinde Löser, Neumünster und Inselhof setzen am Sonntag, am 8. Juli, eine Tradition im Quartier fort. Bei gutem Wetter wird wieder ein ökumenischer Gottesdienst im Botanischen Garten an der Zollikerstrasse gehalten. Das also am 8. Juli vom 10. Uhr weg. Morgen Abend führen die Jungen vom Quartier wieder ein Disco im Gemeinschaftszentrum Riesbach durch. Start ist um 8:30 Uhr. Und der Filmclub Olac ladet auf die 6 zu einer weiteren Videovorführung ins GZ ein. Dieser Anlass ist gedacht für Junge ab 13 Jahren. Bleiben wir gerade noch beim Gemeinschaftszentrum vom Riesbach. Der sogenannte Weiberflohmarkt ist für den Samstag angesagt. Vom 10 bis am 4 findet man die unterschiedlichsten Flohmarkt-Sachen an den Ständen. Dann gibt es Spielaktionen für Kinder und auch noch Sachen für die Verpflegung. Am Abend, am 7. wird Pizza con Amore Trumpf sein und Musik vom Il Duo Ticino. Die Interessengemeinschaft Ballgrist, die wir am Sonntag und Montag in unserem Programm vorgestellt haben, ladet auf den Samstag zu einem Spielfest nach Ballgrist ein. Es gibt ein grosses Spielangebot auf dem Schulhausplatz Ballgrist ab der 2, dann aber auch Getränke und Esswaren. So viel im heutigen, relativ kurzen Quartierjournal. Offenbar spürt man, dass die Sommerferien langsam nachrücken. Neue Nachrichten aus dem Sendegebiet dann am Sonntag am 12. Außerdem stellen wir Ihnen dann das Projekt vom Bioladen im Vorderen Seefeld vor.
Wir sind schinsnome Frauen, doch ihr könnt uns vertrauen. Wir sind entschlossen zu kämpfen. Und lass uns nicht dämpfen, oli, oli, ola. Als Frauen stehen wir da, im Kampf für Frauensachen, im Kampf für die Sache der Frauen, oli, oli, ola. Als Frauen stehen wir da, weil für uns Frauen kämpfen, dass wir es können besser haben. Wir kennen doch die Geschichte von schönen Wein und Gesichtli, müssen Männli nicht erzählen. Frau hat das Schicksal bauen, oli, oli, ola. Als Frauen stehen wir da, im Kampf für Frauensachen, im Kampf für die Sache der Frauen, oli, oli, ola. Als Frauen stehen wir da, und nicht als Werbetoppen, ist das so schwer zu verstehen. Als Sündenbock geboren, schon das Paradies verloren, hat Eva mit dem Öpfel. Das Märli ist der Gipfel, Oli, Oli, Ola. Als Frauen stehen wir da, im Kampf für Frauensachen, im Kampf für die Sachen der Frauen, Oli, Oli, Ola. Als Frauen stehen wir da, mit Märli und mit Sprüchli, wenn sie einen Vorteil haben. Eine Frau in unserer Gesellschaft, allein hat sie keine Kraft. Der Kampf um ihre Rechte muss sie vereint ausfechten. Oli, Oli, Ola, als Frauen stehen wir da. Im Kampf für Frauensachen, im Kampf für die Sachen der Frauen. Oli, Oli, Ola, als Frauen stehen wir da. Weil Gleichberechtigungen mit unseren Männern haben. Nur Frauen, eins ist sicher, in Gruppe haben wir es leichter. Gemeinsam mit vielen Frauen können wir die Sache aufbauen. Oli, Oli, Ola, als Frauen stehen wir da. Im Kampf für Frauensachen, im Kampf für die Sachen der Frauen. Oli, Oli, Ola, als Frauen stehen wir da. Die Gruppe, sie muss wachsen, wir müssen zusammenstehen.
Radio Riesbach auf 93,0 MHz mit der Sendung zum Tag der Frau. Was Sie gerade gehört haben, war das Ofra-Lied. Der 8. März als Tag der Frau hat sich bei uns nicht sehr etabliert. Viele Frauen wissen noch nicht einmal, dass es so einen Tag der Frau gibt. Und vor allem ist er nicht kommerziell ausgeschlachtet worden, wie zum Beispiel der Muttertag. Vielleicht liegt das auch daran, dass viele sich sagen, brauchen wir denn beides, einen Muttertag und einen Tag der Frau? Oder der Tag der Frau ist suspekt, weil die Idee zuerst in sozialistischen und kommunistischen Kreisen aufgegriffen worden ist. Oder viele fragen sich, brauchen wir überhaupt einen Tag der Frau, wo doch Frauen schon so viel erreicht haben, wo sie überall Arbeit finden, wo sie zum politischen Leben zugelassen werden, wo sie mitreden können und wo sie akzeptiert sind. Aber ganz deutlich hat die letzte Landsgemeinde in Appenzell-Innerrhoden gezeigt, dass es nicht immer und nicht überall selbstverständlich ist und gewesen ist, dass die Frauen die Rechte bekommen haben. Sie haben sich die Rechte alle zuerst erkämpfen müssen. Ein Kampf, der auch zeigt, dass so ein Tag der Frau seine Berechtigung hat, ja, dass er bitter nötig ist. Der lange Kampf um selbstverständliche Rechte, der muss doch eigentlich nachdenklich stimmen, vor allem uns Frauen. Darum wollte ich wissen, was sich andere Frauen für Gedanken machen, wenn sie an den Tag der Frau denken, was das bei ihnen auslöst. Und ich will in dieser Sendung stellvertretend für viele andere engagierte Frauen den Lebenslauf von dieser Frau skizzieren, die 1910 den 8. März als Tag der Frau proklamiert hat, als Tag der internationalen Solidarität der Frau im Kampf um wirtschaftliche, soziale und politische Gleichberechtigung, wie er im vollen Wortlaut heisst. Es ist ein Porträt von der Clara Zetkin Eisner. Und als Einstieg ein Auszug aus einer Rede am Parteitag in Gotha von 1896. Clara Zetkin versucht in dieser Rede aufzuzeigen, wieso es überhaupt zur Frauenfrage und damit zur Forderung für die Besserstellung der Frauen gekommen ist. In diesem Referat sagt Clara Zetkin, ich zitiere, erst die neuen industriellen Produktionsweisen haben gesellschaftliche Umwälzungen gezeitigt, welche die moderne Frauenfrage entstehen ließen. Sie, gemeint sind die Produktionsweisen, schlugen die alte Familienwirtschaft in Trümmer, die in der vorkapitalistischen Zeit der großen Massen der Frauenwelt Lebensinhalt und Lebensunterhalt gewährt hatte. Solange die Familie noch bestand, fand die Frau in derselben einen Lebensunterhalt durch produktive Tätigkeit und daher kam ihre soziale Rechtlosigkeit ihr nicht zum Bewusstsein. Aber Millionen von Frauen wurden jetzt darauf verwiesen, Lebensunterhalt und Lebensinhalt draußen in der Gesellschaft zu finden. Da wurde ihnen bewusst, dass die soziale Rechtlosigkeit sich der Wahrung ihrer Interessen entgegenstellte und von dem Augenblick an war die moderne Frauenfrage da. Das also ein Ausschnitt aus einer Rede von der Clara Zetkin, Kalte, 1896 in Gotha. Der 8. März wird in der Sowjetunion zum Beispiel gefeiert, in Moskau mit einer Festversammlung im Bolschoi-Theater und Frauen werden, wie bei uns am Muttertag, mit Blumen beschenkt. Wer aber ist Clara Zetkin? Sie ist am 5. Juli 1857 in Wiedau in der Nähe von Leipzig geboren. Ihr Vater ist Lehrer und zusammen mit einem Bruder und einer Schwester verbringt Clara in dieser ländlichen Umgebung eine recht sorglose Jugend. Ihre beiden Eltern haben immer wieder versucht, die Not der anderen Dorfbewohner, die sich ihren Lebensunterhalt müssen, als Strumpfwirker und Taglöhner verdienen, zu lindern. Die aktive Nächstenliebe hat in der Clara nachhaltige Eindrücke hinterlassen und sie hat vor allem ihre Mutter, Josephine Eisner, sehr verehrt und ist ihren Eltern dankbar gewesen für ihre liberale Erziehung und für eine Ausbildung, die damals nicht ganz selbstverständlich war. Früher hat Clara Eisner daheim im Dorf, später aber auch in Leipzig, wohin ihre Familie gezügelt ist, um den Kindern eine höhere Ausbildung zu ermöglichen, den sozialen Unterschied in der Bevölkerung gespürt und als ungerecht empfunden. Speziell ihre Mutter hat unter solchen Ungerechtigkeiten gelitten. Sie war auch eine glühende Verehrerin von der George Sand. Man kann sagen, dass George Sand die prominenteste Vorkämpferin für die Gleichberechtigung der Frau zu jener Zeit war. Und das Verständnis für die Gleichberechtigung haben die Eltern Eisner ihren Kindern auch vorgelebt. So war es für die Eisner selbstverständlich, dass Clara, obwohl ein Mädchen, eine höhere Schulausbildung bekommen hat. Clara war ein ausgesprochen lebhaftes Kind, mit Lust am Lehren, intelligent und unternehmungslustig. Sie hat in Leipzig das Lehrerseminar besucht und dort in der Leiterin von diesem Seminar, in der Auguste Schmid, eine Frau gefunden, die die gleichen Ideen und Ideale wie ihre Mutter vertreten hat. Die Auguste Schmid war Begründerin des Deutschen Frauenvereins und so ist Clara in Kontakt zur bürgerlichen Frauenbewegung im damaligen Deutschland gekommen. Wie aber hat das damalige Deutschland überhaupt ausgesehen? Der Otto von Bismarck hat die deutsche Reichseinheit unter der Führung des preußischen Militärstaat wiederhergestellt. Frankreich ist von Deutschland besiegt worden. Elsass-Lothringen ist zu Deutschland gekommen und hat erst noch 5 Milliarden Goldfranc als Kriegsentschädigung an Deutschland ausrichten. Man redet von selber Zeit als von der Gründerzeit. Denn das Bürgertum hat in einem wahren Geldrausch fast über Nacht unzählige Fabriken, Aktiengesellschaften, Stadtteilstrassen usw. auf die Beine gestellt. Spekulation, Korruption, Betrug, Erpressung, das alles war an der Tagesordnung. Aber wie immer, nur für gewisse Kreise. Und nur gewisse Kreise haben von dieser Entwicklung profitiert. Die anderen haben es nachsehen gehabt. So ist es nicht verwunderlich, wenn Clara die sozialen Unterschiede immer deutlicher, immer krasser gesehen hat und auch hat wollen gesehen. Im Gegensatz zu vielen von ihren Kollegen und Kolleginnen hat sie die Gegensatz nicht können und nicht wollen übersehen. Sie hat im Gegenteil gespürt, dass sie da ihres Betätigungsfeld gefunden hat. Dass sie für soziale Gerechtigkeit einstehen und Kraft und Intelligenz dafür einsetzen will. Das ist natürlich nicht ohne Konflikt mit der bürgerlichen Frauenbewegung gegangen und Clara hat sich aus dieser bürgerlichen Frauenorganisation gelöst und hat auch je länger je mehr sich von ihrem Elternhaus distanziert. An deren Entwicklung vor allem, haben zwei Sozialisten einen grossen Anteil gehabt. Es sind das der August Bebel und der Wilhelm Liebknecht gewesen. Immer wieder hat sich Clara die Frage gestellt, muss es Arme und Reiche geben? Und eine Antwort auf diese Frage hat Clara in den sozialdemokratischen Zeitungen gefunden von damals. Da ist offen ausgesprochen worden, dass der Reichtum der einen aus der Arbeit der anderen stammt und dass die Arbeiter nicht auf christliche Nächstenliebe hoffen können, sondern dass sie sich Gerechtigkeit erkämpfen müssen. Solche Töne sind für die wohlbehütete Tochter aus bürgerlichem Haus neue, fremde und umstürzende Worte gewesen, für die sie sich hat können begeistern und entflammen. Wenn man sich ein bisschen die damaligen Verhältnisse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vorstellt, so muss man daran denken, dass vor allem Frauen als billige Arbeitskräfte zu absolut in undiskutablen Preis haben müssen arbeiten, wenn sie überhaupt hätte sollen, zum Überleben langen. Und arbeiten hat das mal geheissen, unter misslichen Bedingungen in Fabriken und Heimwerkstätten 12 und mehr Stunden an der Arbeit bleiben. Eine Arbeiterin in einer Textilfabrik zum Beispiel hat 30 Mark im Monat verdient und davon 13 Mark für ein Dach über dem Kopf müssen anlegen. Das sind immerhin 43% von ihrem Einkommen gewesen. Über unzählige Arbeitsstunden und über schlechte Behandlung am Arbeitsplatz erzählt auch die nächste Platte, die ich Ihnen an dieser Stelle jetzt einspielen möchte. Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Gedanken zum Tag der Frau. Das also der Stand der Dinge vor fast 100 Jahren. Jetzt aber ein Sprung in die Gegenwart. Ich habe vier Frauen aus dem Seefeld gebeten, ihre Gedanken zum Tag der Frau auf Band zu reden und möchte ihnen jetzt Gedanken von der Sue Alder vorspielen. Übrigens, alle vier Frauen haben ihre Gedanken daheim, ohne Vorgabe von mir auf die Bank gesprochen. Und ich finde es besonders interessant, wie verschieden dass die vier Frauen das vorgehende Thema angegangen haben. Hören Sie jetzt also den ersten Beitrag.
Ich bin Susanne Alder. Ich bin 52 und wir sind eine Familie mit zwei Kindern, einer 17-jährigen Tochter und einem 15-jährigen Sohn. Zum Tag der Frau möchte ich Sie auf drei Frauen aufmerksam machen. Es sind drei ganz verschiedene Frauen. Die eine hat vor gut 500 Jahren in der Schweiz gelebt, die zweite vor gut 200 Jahren in Frankreich und die dritte lebt heute noch in Südafrika. Aber etwas haben die drei Frauen gemeinsam. Sie alle stehen in Verbindung zu einem berühmten Mann, der ihr Leben sehr stark geprägt hat und von dem sie sich relativ früh haben müssen trennen, zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Die erste Frau ist Dorothea, die Frau von Niklaus von der Flüe. Von ihm möchte ich jetzt nur gerade so viel sagen, dass man ungefähr weiss, was er gemacht hat, weil es jetzt ja um die Frauen geht. Der Niklaus von der Flüe war ursprünglich ein reicher Bauer, ein angesehener Ratsherr und Richter, wo man in Streitfragen gern als Ratgeber und als Schlichter zugezogen hat. Als er 50 war, hat er beschlossen, einem inneren Ruf zu folgen und sein Leben von dann an als Einsiedler weiterzuführen. Allerdings nicht ohne die Einwilligung von seiner Frau, wie sie der Überlieferung heisst. Man weiss, dass der Bruder Klaus und Dorothea 10 Kinder hatten und das jüngste, der Kläusli, zum Zeitpunkt dieser Trennung erst 12 Wochen alt war. Ich will Sie jetzt auffordern, sich probieren mal vorzustellen, wie das für Dorothea muss gewesen sein an dem Tag, wo ihr Mann sich von ihr verabschiedet hat. Wo sie gewusst hat, dass sie ihn nie mehr wird sehen. Er hat dann zwar ganz in ihrer Nähe gelebt, aber das macht es nicht besser. Und wo sie gewusst hat, dass sie von jetzt an allein verantwortlich ist für Kind und für den Bauernhof. Wirklich sagen kann ich leider nichts über sie, weil in den Geschichtsbüchern steht nur etwas über ihn. Die zweite Frau, die ich jetzt in Erinnerung rufen will, ist Therese, ein ungebildetes Mädchen aus einfachem Verhältnis, wie es im Lexikon heisst. Sie hat während einer gewissen Zeit in wilder Ehe mit dem Jean-Jacques Rousseau gelebt und hat in 8 Jahren 5 Kinder von ihm auf die Welt gestellt. Zum Jean-Jacques Rousseau, er war ein französischer Schriftsteller und eines von seinen berühmten Werken ist der Emile. Ein pädagogisches Lehrbuch über einen Fantasiebub, von dem sich der Rousseau vorstellt, wie er ihn würde erziehen. In dem Buch appelliert er übrigens sehr an die Mütter, sie sollen ihre Kinder selber stillen und sie sollen sich intensiv mit ihnen abgeben. In seinem eigenen Leben hat er allerdings alle seine 5 Kinder in einem Findelhaus untergebracht gehabt. Es ist überliefert, dass der Rousseau in Einsamkeit alt wurde und auch gestorben ist. Und daraus muss man fast schliessen, dass Therese nicht nur keins von ihren Kindern um sich hatte, sondern auch ohne ihre Geliebten leben musste. Ich frage mich heute, was sie echt dazu bewogen hat, immer wieder ein Kind vom Rousseau auszutragen, wenn sie doch nachher keins aufziehen konnte. Ob sie echt Hoffnung hatte, sie könne irgendwann ein richtiges Familienleben führen? Oder sind das nur meine Vorstellungen? Ich würde gerne mehr über ihr Leben wissen, aber ich habe nichts gefunden. Und so bleibt halt das auch unserer Fantasie überlassen. Jetzt noch die dritte Frau, die ist Winnie Mandela, die Frau von Nelson Mandela, einem schwarzen Politiker, der sein ganzes Leben gegen die Unterdrückung der Schwarzen gekämpft hat und zurzeit ja jeden Tag in den Medien erscheint. Auch die Winnie hat Kinder von ihrem Mann, hat aber nur am Anfang von ihrer Ehe können mit ihm zusammenleben. Allerdings schreibt sie in ihrem Buch, dass sie ihn auch in der selben Zeit nur selten gesehen hat. Wegen seiner politischen Aktivität hat er immer im Untergrund leben und ist offenbar einmal nur hier und da ganz unerwartet bei ihr auftaucht und auch gleich wieder bei Nacht und Nebel verschwunden, bis er dann vor 29 Jahren verhaftet wurde und seither bis vor wenigen Wochen in Gefangenschaft war. Auch die Winnie ist als seine Frau nie mehr aus den Augen gelassen worden und zwischen ihnen selber auch immer wieder im Gefängnis gewesen. Als eine starke Frau und eine engagierte Sozialarbeiterin mit einem grossen Freundeskreis ist es ihr aber immer wieder gelungen, sich zu wehren. Der letzte Satz in ihrem Buch «Ein Stück meiner Seele ging mit ihm» heisst: «Ich sehne mich nach dem Tag, wo ich die Ehe mit ihm fortsetzen kann, und wenn es nur ein paar Tage wäre.» Probieren Sie sich jetzt einmal vorzustellen, wie das für Sie muss gewesen sein, wo Ihr Mann vor wenigen Wochen freigelassen worden ist. Was ist echt in ihr vorgegangen, wo sie am 11. Februar ihn können im Gefängnis abholen konnte? Auch wenn sie natürlich gewusst hat, dass sie ihn sofort wieder mit der Öffentlichkeit teilen muss. Im Gegensatz zu ihren Männern werden Dorothea, Therese und Winnie im Lexikon und in den Medien nur zwischen den Zielen erwähnt. Und darum war es mir heute jetzt ein Anliegen, einmal einen Moment über diese drei Frauen zu reden. Als Musik habe ich mir eine Platte ausgesucht von der Chalamuana. Sie ist eine zairische Sängerin. Sie ist im Moment dort Nummer 1 und ich habe gedacht, das passe gut jetzt zu der afrikanischen Winnie Mandela.
Thank you.
Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Was Sie vorher gehört haben, ist der Beitrag von der Sue Alder zum Thema Tag der Frau gewesen. Ich fahre jetzt weiter in der Lebensgeschichte von der Clara Zetkin Eisner, der Initiantin vom Tag der Frau. Wir haben gehört, wie die soziale Ungerechtigkeit in der Clara Eisner den Vorsatz gefestigt hat, sich auf die Seite von der Sozialdemokraten in Deutschland zu stellen und der bürgerlichen Herkunft den Rücken zu drehen. In dieser Entwicklung hat sie vor allem einen jungen Revolutionär unterstützt und ist zu ihrem Vorbild geworden. Es ist ihr Freund und Lebensgefährte Josip Zetkin, der sie kurz nach ihrer Ausbildung zur Lehrerin hat kennengelernt. Der Josip Zetkin entstammt einer kultivierten, liberal gesinnten, intellektuellen Familie in der nördlichen Ukraine und hat seine Familie, sein Reichtum und sein Vaterland aufgegeben, um sich ganz seinen revolutionären Ideen zu verschreiben. Er hat aus Russland flüchten und hat in Leipzig, der damaligen Hochburg vom Sozialismus, Zuflucht gefunden, wie viele andere russische Freunde mit ihm. Durch das sogenannte Sozialistengesetz, wo die Zusammenkunft und auch die Presse das Vorwärts verboten hat, wo unzählige Sozialisten in Gefängnis werfen lassen hat, hat sich die Lage von der Clara Eisner und dem Josip Zetkin verschlechtert. Zuerst ist der Josip nach Paris geflüchtet und später ist ihm Clara über Genf nach Paris gefolgt. Sie haben zusammen zwei Kinder gehabt und haben weiter für ihre Ideen gekämpft. Der Clara sind je länger je mehr das Schicksal der proletarischen Frauen am Herzen gelegen. Die bürgerliche Frauenbewegung hat die soziale Not der Arbeiterinnen immer noch als unabwendbar hingenommen und hat ihre Aktivitäten zur Linderung der Not ausschließlich auf karitative Werke beschränkt. Auch die Forderung nach Gleichberechtigung von Frau und Mann hat die bürgerliche Frauenbewegung beschränkt auf die Forderung nach Bildung, Studium und auf die Erweiterung der Berufschancen. Forderungen, die allerdings um die Jahrhundertwende den Frauen wiederum auch nur im Bürgertum vorbehalten geblieben sind. Die einzige Lösung hat der Frauenverein darin gesehen, für die sozial benachteiligten Frauen heimzurichten und als christliche Gewissen der Unternehmer zu appellieren. Aber solche Lösungen sind für Clara Zetkin nicht akzeptabel gewesen. In einem Vortrag sagt sie, ich zitiere, «Doch gibt es keine einheitliche Frauenbewegung, denn die Gründe, die bürgerliche und proletarische Frauen in den Kampf um die Gleichberechtigung treiben, sind ganz verschiedene.» Sie zeichnet die Forderungen der bürgerlichen Frauen vor allem nach Bildung und beruflicher Ausbildung als Folge vom Verlust von sinnvoller Arbeit im Haushalt und somit als eine Form vom Kampf der Frauen gegen ihre Männer. Wörtlich sagt sie, die Verwirklichung dieser Forderungen entfesselt einen Interessengegensatz zwischen den Frauen und den Männern des Mittelbürgertums und der Intelligenz. Diese Konkurrenz ist die treibende Kraft für den Widerstand der Männer gegen die Forderungen der bürgerlichen Frauenrechtlerinnen. Und dieser Konkurrenzkampf drängt die Frau dieser Schichten dazu, politische Rechte zu verlangen. Der Clara Zetkin, ihres Lebensziel, ist aber die proletarische Frauenbewegung gewesen. Worin unterscheidet die sich gegenüber der bürgerlichen? Im gleichen Referat sagt Clara Zetkin, für die proletarische Frau ist es das Ausbeutungsbedürfnis der Industrie, unaufhörlich Rundschau zu halten nach den billigsten Arbeitskräften, das die Frauenfrage geschaffen hat. Deshalb kann der Befreiungskampf der proletarischen Frau nicht ein Kampf sein gegen den Mann ihrer Klasse, sondern es ist der Kampf Hand in Hand mit dem Manne gegen die kapitalistische Gesellschaft. Zu der Zeit, wo Clara Zetkin sich so für Probleme der Arbeiterfrauen eingesetzt hat, ist sie nur wenig älter gewesen wie heute Simone Schaller. Simone Schaller hat in ihrem Beitrag zum Thema Tag der Frau nochmal ganz andere Gedanken formuliert.
Ich bin Simone, 21 und tue mich im Moment auf die Matur vorbereiten. 8. März Frauentag. Ich finde es schön, dass es so einen Tag gibt. Aber andererseits macht der Tag auch einmal mehr bewusst, was noch alles zu verändern gibt, dass man wirklich von einer Gleichberechtigung von Mann und Frau reden kann. Denn Frauen sind auch heute noch eine unterdrückte Minderheit, obwohl sie eine Mehrheit sind. Und fast überall funktioniert einfach das Rollenverhältnis noch, Meistens vielleicht auch, weil die Infrastrukturen noch fehlen. Aber auch sonst. Frauen werden immer noch vermarktet, gehandelt, vergewaltigt und teilweise verdienen Frauen immer noch weniger für die gleiche Arbeit wie die Männer. Aber auch in der Kunst und Literatur ist das Interesse erst jetzt langsam erwacht. Lange hat man uns vergessen. Und ich habe jetzt einen Kurs angefangen, der heisst «Zur Geschichte der Fotografinnen». Einerseits, weil ich sehr interessiert bin an der Fotografie, selber fotografieren. Und andererseits, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich gar keine Frauen kenne, so aus der Fotografie. Und die einfach doch auch geben müsste. Und es ist auch noch interessant, dass zum Beispiel eine Frau Mitbegründerin ist von der Reportagefotografie in den USA. Also dass Frauen gar nicht so unbeteiligt sind. Und sich eigentlich auch besser haben können durchsetzen als in der Malerei. Und es gibt ein Zitat von Virginia Woolf, das heisst, jede Kunst sollte eine Mutter und einen Vater haben. Und ich glaube, wenn man dem genau mal nachgeht, dann trifft das doch auch zu und ist das auch so. Und ich glaube, es ist für jede Kunst wichtig, so eine Ergänzung von Mann und Frau. Und dass es Manko wirklich besteht, dass wir einfach das lange vernachlässigt haben, dass Geschichten immer Männer geschrieben haben, gibt es ja in Deutschland sogar Unis, wo nur Professorinnen angestellt sind, wo nur für Studentinnen ist. Und ich kann mir vorstellen, es ist noch ganz interessant, wenn man zum Beispiel Literatur oder so Kunst studiert und so einfach noch mehr mitbekommt als wahrscheinlich in den normalen Unis. Von Frauen, die es immer gegeben hat, Frauen, die es meistens auch schwieriger hatten als die Männer, weil sie haben Kinder müssen erziehen, sich um sie kümmern, überhaupt müssen heiraten, sehr selten haben sie das können umgehen. Und trotzdem haben es einige geschafft. Ich habe mir mal überlegt, wie das Patriarchat überhaupt entstanden ist. Und ich habe da eine Geschichte gehört, wo ja mal eine Möglichkeit ist für die Entstehung von dem Patriarchat. Und zwar erzählt die Geschichte, die spielt ganz am Anfang von der Menschheit, wo die Männer immer sehr Angst hatten vor den Frauen, Respekt hatten vor ihnen. Weil die Frauen haben Kinder geboren, immer wieder, und die Männer sind da nicht ganz draus gekommen, wie das vor sich geht. Aber die Kinder haben auch immer eine Konkurrenz für die Männer bedeutet. Und statt sich mit dem auseinanderzusetzen, die Schwäche irgendwie zuzugeben, haben sie einfach irgendwie gegenreagiert und sich über uns gestellt. So. Das ist also eine Möglichkeit für die Entstehung des Patriarchats. Zum Sexismus in der Werbung. Ich habe vor ein paar Monaten das Werbplakat gesehen. Es ist gewerbt worden für Frischhaltefolien. Abbildet ist eine 30-jährige, kurzhaarige Frau. Sie hat wahrscheinlich so ein Bild darstellen von einer jungen, dynamischen Hausfrau und Mutter. Ihr Oberkörper war abgebildet, nackt und eingepackt in Frischhaltefolie. Die Werbung hat mich völlig geschockt. Und ich habe dann daraufhin einen Leserbrief geschrieben an Tagi, der leider nie veröffentlicht worden ist. Und gerade deshalb würde ich ihn gerne da vorlesen. Ein Frauenkörper in Zellophan eingepackt oder weiter frisch, hält frisch. Jeden Tag begegne ich ihr. Das Gesicht gepudert, heller als der Körper. Der rote Mund lacht, versucht es zumindest. Den Arm hat sie angehoben und angewinkelt. Der Zeigefinger zeigt, doch nicht direkt, auf den die Betrachterin. Es ist mehr so ein Hey, hallo. Aber jedes Mal, wenn ich vorstehe, packt mich die Wut. Ihre Brüste sind eingewickelt in durchsichtige Frischhaltefolie. Frischhaltefolie, die man Frau sonst braucht, um Lebensmittel einzupacken, damit sie im Kühlschrank nicht Gerüche verbreiten oder Fremde aufnehmen und frisch bleiben im Normalfall. Ansonsten braucht man Frau sie vielleicht auch einmal, um eine Zahnbürste, die auf die Reise geht, einzupacken. Hier habe ich an Frauen ein Menschenkörper eingepackt in kaltes Plastik, in Frischhaltefolie wie rohes Fleisch. Eine Werbung, die viel mehr als nur sexistisch ist. Sie ist in jeder Hinsicht abstoßend und pervers. Wenn ich da den Text vorlese, da ist mir gerade eingefallen, der Sexismus in der Sprache. Man hört immer wieder von Männerseite vor allem, das sei lächerlich. Doch Sprache ist doch so etwas Lebendiges, Ausdruck von der Gesellschaft. Und auch immer etwas, was sich verändert hat. Darum finde ich es nur logisch und notwendig, wenn das jetzt auch passiert. Und das kann man ja auch überall sehen, in den Medien und sonst. Da fällt mir noch etwas anderes ein. Haben Sie ja schon mal eine Frau unter ihrem Namen im Telefonbuch gesucht und dann eben nicht gefunden? Weil ihr dann nachher eingefallen ist, dass sie ja verheiratet ist und somit ja einen anderen Namen hat und selber eben nicht im Telefonbuch ist. Das ist zum Beispiel auch so etwas. Und als letztes Thema Gewalt gegen Frauen, was es ja nach wie vor gibt. Seit man vermehrt wieder von Vergewaltigungen gehört hat, das heisst, dass es vorher weniger gegeben hat oder so, ist das Bedürfnis der Frauen für Selbstverteidigungskurs, wo sie können sich lernen zu wehren, wahnsinnig gestiegen. Und ich bin auch so einem Kurs, einem Vendor-Kurs, wo eine spezielle Form von Selbstverteidigung extra für Frauen, wo nur für Frauen, Frauen weitergegeben wird. Und ich habe es auch noch verrückt gefunden, dass Frauen vielfach zuerst mal lernen, eine Faust zu machen, wo ja sonst Kinder schon am Sandkasten lernen. Aber ich glaube, solange es Gewalt gibt, braucht es auch so Kurs, so Selbstverteidigungskurs. Aber trotz allem bin ich gerne eine Frau. Und gerade darum möchte ich, dass noch vieles anders wird, vieles schöner wird.
Tisch frisch, Deo frisch, extra herb und Vakuum frisch. Ist er war immer, weil ich geh zum kleinen Preis, super hit, tiefst reduziert und Familienangebot. Was so richtige Frauen sind, weiß natürlich jedes Kind. Man kennt schon die verteilten Rollen, wie halt Frauen sein sollen.
Solche Frauen mag man aber nicht, die haben ja ein Bart im Gesicht.
Bisher war ich immer naturrein, ordentlich gepflegt mit Hygienegarantie und Biosoft. Mit seinem erotisch, exotisch und ex-party. Man hat entdeckt, wie viel Geld in uns steckt und vermarktet uns als Lustobjekt. Beine, Busen, blond und blau, fertig ist das Bild der Frau.
Frauen an den Herd,
das ist quert.
Emanzen in den Herd.
Du bist schön, komm mal heim, an dir
Radio Riesbach auf 93,0 MHz mit Gedanken zum Tag der Frau.